Es geht um Ordnungen, was die Ordnungen für diese Welt sind und welche Gültigkeit sie haben. Und da kommt so ein Einwurf aus 1. Korinther 7. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuten, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Liebe Geschwister, was will uns Paulus damit sagen? Verleugnet eure Gefühle? Liebe ist zwar nicht verboten, aber soll doch bitte schön unterdrückt bleiben, als hätte man keine Frau. Hört auf zu weinen und nehmt das Leid doch nicht so ernst, weil es doch noch höhere Gründe zur Freude gibt und das Leid ja auch vergänglich ist. Oder wenn ihr euch freut, freut euch bloß nicht zu früh, weil ihr auch die Folgen schauen müsst, auch die Spätfolgen eures Tuns, das hat alles noch einen Haken. Und Besitz kann man haben, ja, aber eigentlich soll man so tun, als ob man ein Bettler wäre. Paulus, gönnst du uns die Freuden des Lebens etwa überhaupt nicht und lässt uns noch nicht einmal in Ruhe unseren Schmerz hinausschreien und weinen? Wir sollen uns verleugnen, auf unsere Gefühle, Bedürfnisse, menschlichen Anlagen verzichten. Paulus, hast du das gemeint? Liebe Gemeinde, es klingt so und wird auch so gesagt. Am Erntedankfest werden wir aber hören, dass Paulus ein Gegner solcher Welt- und Leibfeindlichkeit ist. Gegenüber seinem Schüler Timotheus wettert er gegen solch teuflische Lehren, wie er sagt, dass man nicht heiraten soll, und fordert, was Gott an guten Gaben und Gütern geschaffen hat, soll man nicht verwerfen und ablehnen. Nein, Verleugnung der Gefühle, der Bedürfnisse ist nicht die Intention des Paulus. Ja, aber was ist sie dann? Zunächst erstmal wollen wir uns mal rantasten. Paulus weiß, dass es im Leben Zeiten gibt, wo man verzichten muss, wo man sich einmal auf Wesentliches konzentrieren muss und wo man das Schöne des Lebens einfach ausblenden muss, weil es zurzeit noch etwas Schöneres, manchmal auch nicht Schöneres, aber halt dann auch Wesentlicheres oder Wichtigeres gibt, was dran ist. In seinem zweiten Brief an die Korinther zählt er all die Nöte und Entbehrungen auf, die er um der Missionsreisen willen auf sich genommen hat. Statt sein römisches Bürgerrecht zu genießen, es sich im römischen Imperium mit all seinem Komfort, und die Römer, die wussten, wie man lebt, zumindest wer nicht Sklave war, konnte das genießen. Und das macht Paulus nicht. Er reist umher durch die Lande, lässt sich einsperren, steinigen, auspeitschen, um des Evangeliums willen. Solche verrückten Menschen wie den Paulus gibt es auch unter uns, aber meist aus anderen Gründen dann. Da pfeifen Jugendliche auf alle Kulturangebote, Urlaubsreisen und ausschweifende Partys, weil sie eine Prüfung oder ein Examen zu bestehen haben. Andere nehmen Fortbildungen, jahrelange Qualifikationen in Kauf, um einen besonderen Abschluss zu machen. Andere verzichten auf die schöne Figur, nehmen Übelkeit auf sich, um ein Kind zur Welt zu bringen. Ich habe mehrere Kirchenälteste begleitet, die ein theologisches Fernstudium über 3 bis 5 Jahre absolviert haben. Und ich kann sagen, das ist mehr als Askese. Jede freie Minute, die nicht von Beruf und dringenden Familienangelegenheiten in Beschlag genommen werden, sich den Freuden des Lebens zu verweigern, sich an den Schreibtisch zu setzen. Vor kurzem besuchte ich eine ehemalige Kollegin meiner Mutter, um sie zum 80. Geburtstag einzuladen, und sie bedauerte, dass sie nicht kommen konnte, weil sie zu der Zeit Urlaub in Griechenland macht. Und sie sagt auch mit ein bisschen Unterton der Genugtuung: Seit der Wende haben wir 20 Jahre zugeschaut, wie die Mutter und die anderen Kollegen, die Nachbarn Weltreisen gemacht haben, unterwegs waren. Und wir haben dieses alte Haus hier gekauft und mussten jede freie Minute reinstecken und haben uns nichts gegönnt. Aber seit 10 Jahren können wir es jetzt auch und leisten es uns auch. Ob nun Kind, Haus oder Examen, man nimmt für Monate, manchmal für Jahre einen Ausnahmezustand in Kauf, weil man ein lohnendes Ziel vor Augen hat. Haben, als habe man nicht, das gehört zum normalen Leben dazu. Aber warum sagt Paulus uns das jetzt so selbstverständlich? Genau besehen muss man sagen, vielleicht weil es doch nicht so selbstverständlich ist. Das Schöne der Welt, das Materielle und selbst Kinder, Examen, Haus haben Eigenschaften an sich, die man zur Kenntnis nehmen muss und nicht allen gelingt es zu haben, als habe man nicht, die sich vereinnahmen lassen. Denn Besitz und Wohlstand, die Schönheiten des Lebens, fesseln und binden, machen abhängig und verändern den Menschen unmerklich. Hinter den materiellen Werten dieser Welt steckt sozusagen eine Macht, eine Eigendynamik oder auch eine geheimnisvolle Kraft, könnte man sagen, die den Menschen verändert und zum Negativen verändert. Der eine wird vom Rausch ergriffen und je mehr er hat, je mehr er will. Man ist gefesselt, gebunden, fast wie besessen. Und Menschen haben das erfahren und kamen zu dem glücklichen Schluss: Ich muss mein Herz woanders dran hängen, das mir Abstand verleiht, mir die Fähigkeit verleiht, loszulassen. Mein Herz braucht einen Glauben, der mich lehrt, die Dinge des Lebens mit Abstand zu betrachten. Sie wie durch einen Rahmen anzusehen, der mich einlädt, dem Bild einen Namen zu geben. Gottes Schöpfung zum Beispiel, Gottes Geschenk an mich, Gottes Aufgabe für mich. Und wenn wir durch diesen Rahmen durchschauen, dann sehe ich auch die Schönheiten des Lebens, aber dieser Rahmen gibt mir auch einen Deutungshorizont, wie ich das Ganze zu sehen habe, Gottes Gaben. Ich hatte letztes Jahr zur Ernte Dank von den Multimilliardären des wirtschaftlichen Aufschwungs Ende des 19. Jahrhunderts erzählt, Rockefeller und Carnegie, die den dringenden Rat bekamen: Sieh nicht auf das weitere Wachstum eurer Firmen, sondern suche deine Berufung, mit dem Geld etwas für diese Welt zu bewirken, sonst bist du verloren in deinem Geld. Zurzeit lese ich in meiner persönlichen stillen Zeit die Geschichte vom König Salomo, ein König, der einen immensen Reichtum angehäuft hat, in der Geschichte Israels einzigartig bis heute. Aber es hatte über seinen Reichtum, hatte er den Rahmen verloren, den er durch all seinen Besitz nicht mehr im Blick hatte. Sein Glauben an Gott, der am Anfang noch sehr präsent war und dann aber keine Rolle mehr spielte. Er verliert sich an seinen Besitz, an seinen vielen Frauen und den vielen Religionen, die an seinem Hof Platz fanden. Wir brauchen einen Rahmen, der den Schönheiten und Gütern unseres Lebens einen Titel, einen Namen gibt, eine Zuordnung. Eine Zuordnung, die das, was uns fasziniert und uns zufällt, dem zuordnet, was über allem steht. Für Paulus ist es der wiederkehrende Christus. Und diese Erkenntnis war für Paulus keine reine Schutzfunktion, wie bei Rockefeller und Carnegie, die auf der Suche nach einem vernünftigen Sinn für ihre Milliarden Dollars waren, sondern für Paulus war diese Zuordnung die Begegnung, die Entdeckung seines Lebens. Die Beziehung zu Gott wird der Rahmen, durch den er von nun an die Welt sieht, auch Sinn und Zweck seines eigenen Daseins auf Erden. Solche Erkenntnisse wachsen durch Erfahrungen und Momente der Gottesbegegnung. Man kann sie nicht machen, sie werden einem geschenkt. Auch Vermögenden. Da gab es die radikalen Beispiele, wo die Reichen zu Bettlern wurden, die mit ihrer Lebensübergabe an Gott auch ihren Besitz Gott abgegeben haben. So wie die Landgräfin von Thüringen Elisabeth nach dem Tod ihres Gemahls oder der reiche Tuchhändlersohn Francesco Bernardone in Assisi oder die deutsche Adlige Eva von Thiele-Winkler und viele andere. Sie wurden zu Bettlern Christi. Aber es gab auch die anderen, die zu Stiftern und Gründern von karitativen Einrichtungen wurden, indem sie in ihrer Position geblieben sind. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf zum Beispiel oder der Großgrundbesitzer Friedrich von Bodelschwingen, die die weltweite Herrnhuter Missionskirche oder die Bethler Anstalten gründeten und ausbauten. Liebe Geschwister, es geht heute nicht um das Geld, sondern darum, sein Leben in einer guten Balance zu halten, seine innere Freiheit zu bewahren, sein Herz an das anzubinden, was mich froh und frei macht und nicht, was mich unter Druck setzt. Der junge Friedrich von Bodelschwingen war reich, war mit dem späteren Kaiser Friedrich III. Zusammen erzogen worden, ging als junger Verwalter auf seine pommerschen Güter mit 23 Jahren, ein Gutsherr am Ziel seines Lebens sozusagen, dessen Bahnen vorgezeichnet waren und trotzdem auf der Suche. Als er seine armen Landarbeiter besuchte, beobachtete er bei ihnen trotz der Schwere des Alltags eine Leichtigkeit in der Seele. Und das machte ihn neugierig. Wo kommt das her? Wo habt ihr das her? Und sie gaben ihm Schriften der Deutschen Volksmission zu lesen. Nimm das mal mit, lesen Sie sich das mal durch, Herr Juncker. Und er stand auf einmal in seinem Verwaltungsamt vor einem anderen Herrn. Gott ist da und lebt. Und er lebte von nun auch im jungen Bodelschwing. Und diese Begegnung sollte seine vorgezeichnete Lebensbahn noch mal völlig in Frage stellen. Er wollte fort aus Deutschland in die Mission nach Afrika, nach Asien. Seine Familie konnte ihn gerade noch dazu mäßigen, dass er wenigstens erstmal eine ordentliche Ausbildung dafür macht, Theologie studiert und heiratet. Und dann war es nicht Afrika, sondern Paris, wo er für hunderttausende deutsche Arbeitslose und Lumpensammler eine Kirche und Gemeinde aufbaute. Als seine Frau dann nach der Geburt des ersten Kindes in der Fremde und Armut in dieser Vorstadt von Paris eine Kindbettdepression bekam, suchte er eine Stelle in Deutschland und kam dann schon bald ans Diakonissenhaus Bethel bei Bielefeld. Wie er aufbauend auf die beginnende Epilepsiearbeit unter Hinzunahme seiner vielfältigen Kontakte zu Adligen, zum deutschen Kaiser, zu Bismarck und unter Ausbau eines kleinteiligen Spendernetzwerkes die größte deutsche diakonische Einrichtung aufbaute, die auch alle wirtschaftlichen Krisen der nächsten 100 Jahre erfolgreich überstand, ist Ihnen sicher bekannt. Aber wie alles begonnen hat, es begann mit einer Gottesbegegnung, die ihn von seinen Rollenerwartungen freigemacht hatte. Frei für Gott, frei für die Welt. Haben, als hätte man es gar nicht. Wie muss man sich das vorstellen, dass die Begegnung mit Gott uns frei macht und freisetzt für Gott und für die Welt? Versuchen wir uns mal an den Moment zu erinnern, wo Gott in unser Leben getreten ist, lebendig, hautnah, ganz persönlich. Für die einen mag es eine Bilderbuchbekehrung gewesen sein, für die anderen ein Moment, in dem die Gewichte des Lebens nochmal neu geordnet wurden, wie bei Rockefeller, wo mit Gott auch ein Hauch von Freiheit und Freigiebigkeit das Leben erleichtert, aber zugleich auch vertieft hat. Oder sei es wie bei Bodelschwing in seiner Gutsverwaltung, wo eine Berufung über ihn gekommen ist, in sein Leben einen anderen Akzent zu setzen. Wie auch immer, stellen wir uns diesen Moment einmal vor, in unserem Leben, wo wir voller Begeisterung zu Gott kommen und sagen: Gott, jetzt beginnt etwas Neues. Hier hast du mich, gebrauche mich, ich stehe bereit. Und dann sagt Gott: Gut, wir wollen neu anfangen und hinter dem Alten einen Schlussstrich ziehen. Nimm deinen Stift heraus und schreibe auf die Blätter hier mal alles auf, was dein altes Leben ausmacht. Und damit du es mir dann übergibst, es aus deiner Hand gibst. Und eifrig fangen wir an dann, erstmal um die Verkorkstheiten unseres Lebens aufzulisten, die Verfehlungen und Laster. Dankbar schreibt man dann auch rauf: Gott, den Zehnten, der gehört dir auch. Gott schaut auf das Blatt und sagt: Schön, aber nicht nur der Zehnte, alles. Was? Alles? Ja, alles. Dein Haus, dein Auto, auch deine Familie. Was? Auch meine Familie. Ja, wer Weib, Kind, Gut und Ehr mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das hatte Jesus schon mal gesagt. Das wissen wir auch irgendwo im Hinterstübchen, aber das hat er wohl nicht so gemeint. Gott sagt: Alles. Zuletzt, wie bei Franziskus, auch deine Kleider, die du anhast, schreib sie auf. Und Gott endet: Und jetzt noch der Kugelschreiber, mit dem du geschrieben hast, auch den noch. Zögerlich und bang schaust du auf diese voll beschriebenen Seiten und reißt sie Gott unsicher: Was soll denn jetzt werden? Was hast du damit vor? Gib alles mir, überlasse es mir. Vertraust du mir? Ja, er schon, aber Gott nimmt die Blätter an sich, besieht alles in Ruhe und sagt: Alles, was hier draufsteht, soll neu werden in meinem Reich. Die Sünden und Verfehlungen will ich vergeben und davon reinigen, und all das andere, dein Besitz, dein Geld, deine Familie, deine beruflichen Fähigkeiten will ich einem treuen Verwalter anbefehlen, der damit etwas macht in meinem Reich. Du kannst gehen. Auf Wiedersehen. So ist Gott halt. Er ist unberechenbar, er ist unergründlich. Und wenn wir dann zur Tür gehen dann ruft Gott noch einmal, halt, komm mal zurück. Ich habe da noch etwas für dich. Und reicht dir die Blätter zurück, aus denen du nun alle deine dunklen Seiten auf einmal getilgt siehst. Ich möchte dir etwas anbefehlen, wofür du der beste und treueste Verwalter bist. Nimm hier dies alles aus meiner Hand, verwalte es in meinem Sinne und mehre damit das Reich Gottes. Liebe Geschwister, das heißt haben, als hätte man nicht, weil die Beziehung zu Gott all unsere Werte und unsere Waren in einen anderen Rahmen erscheinen lässt. Das ist die eine Intention, haben, als habe man nicht. Paulus gibt natürlich in diesem 1. Korinther 7 noch eine zweite Begründung, weshalb wir haben sollen, als hätten wir nicht. Die Zeit ist kurz, aber ja, darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein, weil die Zeit kurz ist, denn das verlangt einen größeren Horizont aufzumachen, um das zu erklären. Aber ich denke, dieser andere ist auch wichtig genug. Liebe Geschwister, Paulus will uns nicht den Spaß am Leben verderben, aber er weiß, dass wir in der Lage sind, uns auf Wesentliches zu konzentrieren und Unwichtiges für eine Zeit einmal hinten anzustellen. Diese Übung tut gut, innerlich frei zu bleiben, sich nicht fesseln zu lassen. Seine Mahnung möchte uns aber auch anfragen, was ist unser Schlüsselerlebnis im Leben und Glauben, das uns einen Rahmen gesetzt hat, diese Welt zu sehen und zu verstehen und die Dinge des Lebens auch dort einzuordnen. In Brand gesetzt durch dieses Schlüsselerlebnis spüren wir, wie kostbar unser Leben ist. Und es ist zu schade, es zu vertrödeln. Die Zeit ist kurz. Heute, jetzt und hier können wir die Erde verwandeln als Gottes treue Haushalter. Und wo Gott uns Türen öffnet, eine Berufung zu sehen, sind wir gefragt zu handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.